Es ist Mittwoch, der 1. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mai-Feiertag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der, ja, was ist es eigentlich, fast schon so eine Art Feiertagsbeilage, möchte ich sagen. Und deswegen werden wir heute generös darüber hinwegsehen, dass Netanyahu trotz einer Gefangenen- und Geiselaustauschübergabe möglicherweise doch Rafah angreifen will. Wir blicken nicht darauf, dass die Ukraine mit amerikanischen Marschflugkörpern die Krim attackiert. All das lassen wir heute mal außen vor, sondern wir kümmern uns ein bisschen um Politik, wir kümmern uns aber auch sehr viel um Gesellschaft, Brotpreise und Popkultur. Und da ich mittlerweile mit zunehmender Eifersucht auf den Dienstag blicke, wenn Markus Feldenkirchen mit dir aufnimmt, da habe ich gesagt, das kann so nicht weitergehen. Deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, Jasmin Embarek.
Guten Morgen, Micky.
Du bist natürlich heute nur gekommen. Ich weiß, du bist der Popkultur sehr zugeneigt. Du kennst sie, die jungen und hippen Stars. Und deshalb bist du heute hier, um mit mir den 80. Geburtstag von Costa Cordalis zu feiern. Ist das richtig, Jasmin?
Ja, das ist der einzige Grund.
Gut, dann haben wir das auch geklärt. Sag mal, weißt du eigentlich, was am 1. Mai gefeiert wird? Jetzt klingt schon wie Gottschalk, ne? Junge, hier, da sitzt sie bei mir auf der Couch, die Influencerin hier. Aber was der 1. Mai ist, das können sie natürlich nicht sagen.
Nee, ne? Also erstmal nehme ich die Beleidigung der Influencerin natürlich nicht an. Und zweitens.
Unverschämtheit, ne?
Ne, Wahnsinn. Nee, ich weiß es in der Tat. Ich wusste es auch, bevor ich das vielleicht Briefing gelesen habe, dass es den Ursprung aus der US-amerikanischen Arbeiterbewegung hat und dann von der SPD natürlich in perfekter Manier auch für uns übernommen wurde und am 1. Mai fortgeführt wird, auch in tollen demokratisch-kapitalistischen Zeiten.
Das ist richtig. War das nicht letztes Jahr am 1. Mai, als Olaf Scholz sich von den Trillerpfeifen von der DGB hat pusten lassen? Und das sind ja mal Momente, und das erwarte ich auch vom heutigen 1. Mai, dass die ihn wieder anföhnen und dass er dann so ein bisschen, jetzt ist ja momentan richtig Alarm bei ThyssenKrupp in Duisburg, man kommt sich fast vor wie in so einem alten Schimanski-Krimi, und da erwarte ich, dass Olaf Scholz morgen auftaucht, dann schreien die ersten, hau ab, und dann irgendwann Scholz so, Schluss, aus, verpisst euch, geht nach Hause. Und der kommt ja dann immer aus sich raus.
Naja, es gibt ja noch gute Sozialdemokraten. Hubertus Heil war nämlich schon bei ThyssenKrupp-Mitarbeitern vor 15.000 Leuten und hat da auch durchaus Applaus geerntet. Also vielleicht hat die SPD ja doch noch irgendwas von ihrem Ruf.
Ja, Hubertus Heil ist ja auch so ein bisschen der Golf 1 bis 5 der SPD. Der läuft und läuft und läuft. Also Hubertus Heil, da weißt du auf jeden Fall, der ist, ja, wie soll man das sagen? Der ist wirklich so ein bisschen wie der Golf oder wie der VW Polo, ne? Also ist jetzt, sag mal, also ist jetzt nicht wahnsinnig glamourös, aber du weißt auf jeden Fall, mit dem kommst du ans Ziel.
Ja, der ist so ein bisschen der arme Schlucker, ne? Weil eigentlich macht er alles richtig, das sieht nur keiner. Und dann läuft er mal so hinterher und ist doch, die SPD ist doch ganz toll und alle machen irgendwie Scheiße. Und er läuft so, sagt so, hier, Sozialpolitik, und alle sagen,
ja, aber dafür ist er in jeder Regierung dabei. Ich habe das Gefühl, Hubertus Heil war selbst bei der schwarz-gelben Koalition war Hubertus Heil dabei. Der war halt einfach immer dabei. Ne? Ist ja auch eine Leistung.
Ich glaube auch zu seiner Überraschung, um ehrlich zu sein, weil er jedes Mal nicht damit rechnet. Und dann gibt's wohl doch genug Niedersachsen-Connection. Ja. Um das möglich zu machen.
Und nochmal das mit der Influencerin, das war natürlich eine unverschämte Figurenrede von meiner Seite. Andererseits habe ich meiner Tochter deinen Instagram-Account gezeigt und sie fragte mich, Papi, ist das eine, also erstmal fragte sie, ist das ein Topmodel oder ist das eine Influencerin, die macht was mit Mode, oder? Siehst du, und da habe ich doch gedacht, naja.
Das ist natürlich erstens Brillanz natürlich und eine süße kindliche Naivität im besten Sinne. Ja. Die sieht direkt, da hat jemand Talent, und das kann ich dann auch nur zurück an das Kind geben.
Fun Fact des Tages.
Ja, schön, 50 Jahre. 50 Jahre ist das Flensburger Punktesystem nun alt. Also liebe Grüße nach Flensburg, große Klasse. Die Reform des Flensburger Punktesystems ist auch schon 10 Jahre alt. Seitdem ist es ja nicht mehr so, dass man mit 18 Punkten die Fleppe wegbekommt, sondern bereits mit 8. Es gibt eine Staffelung und inwieweit betrifft dich das eigentlich, wenn du mit dem E-Scooter wieder mal mit dem Getunten mit 60 über die rote Ampel ballerst?
Ich fahre ja wirklich, ich bin ja auch so, ich blinke ja auch so, wenn ich abbiege und so. Ich bin da wirklich sehr deutsch.
Wirklich?
Aber ich kann auch gut flüchten. Also ich habe auch manchmal so, ich bin ja so eine Person, die manchmal auch zu zweit E-Scooter fährt, das darf man ja gar nicht sagen. Und da hat man schon ein ausgeklügeltes System, gerade in Köln, wo man wann vielleicht auf Polizei trifft. Also mich würde es nur da betreffen, weil ich dann die Verkehrssicherheit beeinflusse. Und das ist ja was ja wegfällt. Wenn man es nicht mehr tut, also wenn ich da einfach nur laut Katy Perry höre oder einbeinig fahre, dann ist ja egal. Mhm. Aber Gott sei Dank habe ich keinen Führerschein, weil ich glaube, ich würde schnell Punkte kriegen. Bin ich ehrlich mit dir?
Ja, ein Satz, den ich wahrscheinlich auch bald sagen werde, aber aufgrund der Punkte, die ich gekriegt habe. Also ich habe ja wirklich, ich besteche ja wirklich durch eine nahezu alttestamentarische Dämlichkeit. Ich habe es zum Beispiel geschafft, mich dreimal innerhalb von 3 Jahren wurde ich an derselben Stelle im Düsseldorfer Rhein-Ufer-Tunnel geblitzt. Und erst dieser Bescheid, den man dann aus Flensburg bekommt, der einem dann mal auflistet, wofür man bereits Punkte bekommen hat, der hat mir sehr deutlich gezeigt, dass ich in jedem Jahr einmal jeder Schimpanse, wenn du einem Schimpansen einen VW Jetta gibst und ihm sagst, pass auf, du fährst jetzt irgendwie von Köln nach Bochum, der hätte also nach dem zweiten Mal im Rhein-Ufer-Tunnel gesagt, da ist ein Blitzer, da passe ich auf, da fahre ich langsamer. Nicht so ich. Wurde dreimal an derselben Stelle geblitzt.
Ist das so, macht dich das, findest du das irgendwie, brauchst du das, musst du es mitnehmen? Schon. Ja, das, dann mach doch weiter damit.
Ja, ich konnte nicht auf den Blitzer achten, ich musste Insta-Story machen, ne? Ja. Das war vielleicht einfach, ne? Aber das ist ja auch, das kannst du ja auch nicht erklären. Das kannst du ja beim Straßenverkehrsamt ja auch niemandem erklären. Hören Sie mal, Herr Sachbearbeiter, ich hatte keinen Blick für den Blitzer, ich musste Insta-Story machen, ne?
Aber in Düsseldorf könntest du ja auch einfach einen Fahrer haben. Würde auch zum Flair passen. Vielleicht ist der Spirit fürs nächste Mal. Wie Markus Söder hinten im Auto.
Ganz weit vorne.
Iliva und Apache 207 brechen mit Wunder. Streaming-Rekord. Der Musikexpress jubelt mit ihnen. Ihr gemeinsamer Song Wunder ist der meistgestreamte Track am Release Day in Deutschland. Also am letzten Freitag wurde der Song Wunder von Iliva und Apache 207 veröffentlicht. Und direkt am Veröffentlichungstag, da knackt die Collabo einen Streaming-Rekord. Wunder ist mit 3,3 Millionen Abrufen innerhalb der ersten 24 Stunden das meistgestreamte Lied am Release-Tag in Deutschland. Damit wird auch Apaches Duett Komet mit Udo Lindenberg, das sich bereits seit 66 Wochen in den deutschen Single-Charts befindet, übertroffen. Also, ich werde meine Tochter im Podcast heute nicht häufiger erwähnen, aber das muss ich dann doch nochmal machen. Von Iliva habe ich bis vor wenigen Wochen überhaupt gar keine Notiz genommen. Bis dato dachte ich, dass meine Tochter Fan von Taylor Swift sei und Die Hard Fan von Nina Chuba. Also meine Tochter ist 8. Ich sollte mich irren. Nina Chuba ist, also sie möge es mir verzeihen, bei meiner Tochter mittlerweile, also meine Tochter sagt ganz generös, nö, ist doch schön für sie, dass sie eine neue Single hat, aber hat sich nicht weiter mehr dafür interessiert. Jetzt ist Iliva total angesagt. Ich kannte die nicht, habe mittlerweile natürlich ihr Oeuvre entdeckt. Es gibt sehr viele Kollaborationen. Also das ist so ein bisschen für mich in meiner Wahrnehmung, der Beat und so, alles in Ordnung, rein textlich und was so die Skills angeht, das klingt so ein bisschen wie so vertonte Berufsschulhofgespräche, so, ich hab dich betrogen, ich hab dich belogen, das tut mir leid. Und dann kommt irgendwie, ja, du hast mich betrogen. Und das ist aber irgendwie, also es verfängt. Und den Song mit Apache finde ich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Ich finde, der ist also recht eingängig. Jetzt wird schon tief geatmet.
Das Kind hat wieder recht.
Ja.
Und auch ein gutes Auge, weil Iliva ist sozusagen, ich glaube, vor 2-3 Jahren sehr viral gegangen auf TikTok, weil ihr Ex sie bedroht hat und nicht wollte, dass sie eine Musikkarriere macht, obwohl sie eine tolle Stimme hat.
Akugan.
Und dann hatte sie auch, also sozusagen ihre erste Single war ein großer Erfolg, das letzte Album, was wirklich auch sehr gut ist und so ein paar Falco-eske Aspekte in sich trägt. Mega ist nicht unbedingt meine Musik, aber dass sie sich diese Kollabo verdient hat mit Apache, das muss man schon ehrlich sagen.
Ja.
Und da ich ja Komet mit Udo Lindenberg hasse, mag ich das auch mehr. Ich kann das, ich verstehe es nicht.
Und wenn ich gehe, dann soll ich gekommen bin, so wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Aber das ist doch eigentlich jetzt nach, also man muss, also als jemand, der in Mathematik nicht besonders gut war, ja, aber da weiß ich trotzdem, also du hast jetzt zweimal ein sensationelles Streaming-Ergebnis und die einzige Variable, die also die quasi die Konstante ist, das Apache. Also im Grunde genommen könnte wahrscheinlich theoretisch Laura Müller vom Wendler mit Apache einen Song aufnehmen und das Ding würde wahrscheinlich ein Streaming-Rekord sein.
Ja, safe. Aber weil auch in dem Song jetzt, also dieser Wundersong ist ja an sich, wie du schon gesagt hast, nicht besonders, weil er übrigens auch Samples von diesem Calm Down von Rammer und Selena Gomez, der seit Jahren schon gefühlt läuft, der ist ja eins zu eins dieser Song eigentlich. Und auch dieses Wunder ist so ein bisschen so, ist schwierig, das gut zu finden. Aber sein Part ist halt gesanglich wieder mega. Ja. Und ich glaube, so als die-hard Apache-Fan finde ich natürlich alles, was er, wenn er atmet, finde ich das gut. Also dementsprechend rettet, glaube ich, sein Teil auch diesen Song.
Ein guter Mann, ne? Also ich habe jetzt keine engere Bindung zu Apache, muss allerdings sagen, das, was ich von ihm gehört habe, auch wenn es nicht direkt meine Musik ist, finde ich tatsächlich gar nicht so übel. Und er selber soll auch ein guter Typ sein, was ich so gehört habe. Also soll wirklich ein ganz aufrechter Charakter sein.
Ist auch nicht so mediengeil, also hat ein Interview mit Kurt Krömer gemacht und sonst ist er nirgendwo aufgetaucht und hält sich sehr bedeckt, ist immer mit seinen Freunden und seinem Bruder im Geschäft und so. Also alles, was Kennex lieben, also ich, wo ich sage, ja, das ist ein guter Mann. Also wäre es nicht der Mann geworden, dann wäre es vielleicht der geworden. Aber Apache hat wahnsinnig gute Songs und die besten von ihm, wie bei allen Artists immer, kennen natürlich keine Sau. Klar. Und dann werden so Wunder-Wunder-Songs berühmt. Aber das ist ja schön, dass die Deutschen weiterhin keinen Geschmack haben.
Das gibt's doch gar nicht.
Und da kann ich jetzt an der Stelle, aber muss ich gleich intervenieren, Jasmin, die Deutschen haben schon Geschmack, zumindest wenn es um Teigwaren geht, denn die Deutschen sind bekanntermaßen absolute Brotfans und sind seit Jahren deshalb mehr als aufgebracht. Der Deutschlandfunk berichtet, in Deutschland sind die Preise für Brot in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, haben sich die Preise für Backwaren von 2019 bis 2023 um gut ein Drittel erhöht. Das Statistische Bundesamt erklärt die Teuerung beim Brot mit höheren Kosten für Energie und Rohstoffe sowie für Personal. Zuletzt hat sich der Preisanstieg bei Backwaren abgeschwächt. Im März 2024 kosteten sie rund 3% mehr als im Vorjahresmonat. Siehst du, und das sind natürlich sehr gemischte Gefühle, mit denen wir in diesen Mittwoch gehen. Denn einerseits hören wir, ja, die deutsche Wirtschaft wächst ein bisschen, 0,2%. Das ist eine gute Nachricht. Und gleichzeitig stehst du morgens beim Bäcker und hast schon wieder die Schnauze voll, weil das Brot beständig teurer wird und die Brötchen. Jetzt muss ich dich natürlich fragen in deinem Kiez, wie häufig stehst du denn so in der Backwarenschlange?
Also ich hole ganz patriarchal untergeordnet meinem Mann immer Brot, weil ich ja glutenfrei lebe und das ja eh so teuer ist, dass ich dafür ein halbes Gehalt ausgeben muss.
Stimmt, das kenne ich.
Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mein ganzes Leben lang ein Auge dafür gehabt, wie sich Preise entwickeln und habe das erste Mal so seit 9 Monaten das Gefühl, jeden Tag steht da ein anderer Preis dran und ich habe gar kein Gefühl mehr dafür, was ein Brot kostet. Also auch Garnigrü an die Märzenich-Filiale in der Südstadt. Ich habe das Gefühl, da sind immer 12, 14 Cent, 50 Cent, da sind immer Preisvariationen, die ich nicht
mehr kann. Was kostet Drögelchen? Sagen Sie mal, Frau Barek, das hier wird ja nicht. Was kostet ein Gutschein?
Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Urbierbrot, die Hälfte kostet 1,99 oder 1,98.
Wie heißt das Urbierbrot? Was ist denn Urbierbrot?
Das Urbierbrot.
Was ist das Urbierbrot?
Ein gutes, dunkles Brot, was man gut als Schnitte essen kann.
Ach so, ist das dann, aber ist das so ein Graubrot oder so ein Roggenbrot? Oder was ist das? Sowas?
Das ist so ein gemischtes, aber es sieht sehr grau aus und eine sehr dunkle Kruste, an der man sich das ganze Zahnfleisch aufratscht. Also sehr geil.
Super. Das ist, also ich bin ja, wie du ja weißt, ja auch eher so von der, tendenziell eher von der glutenfreien Fraktion, eher so die Weizenvermeider. Aber so ein richtig geiles Brot mit so einer fetten Kruste, das ist schon, also das, am ehesten würde ich mich davon verführen lassen.
Ja.
Sagen wir es mal so. Das ist schon sehr gut. Aber das, was ich, also wenn wir jetzt mal die humoristische Note abziehen, dann kannst du natürlich die Volksseele am ehesten zum Köcheln bringen, wenn die Leute irgendwo morgens beim Bäcker stehen und feststellen, dass stetig das Brot und die Brötchen immer teurer werden. Weil du hast einerseits natürlich immer die Information, ja, die Inflation geht runter und das Wirtschaftswachstum geht in homöopathischen Dosen nach oben. Aber das, was du in der Realität erlebst, sind natürlich genau die Dinge. Ne? Das Kotelett wird teurer, das Brot wird immer teurer. Also zur Stimmungsaufhellung in Deutschland trägt das natürlich nicht bei.
Ja, wobei man sagen muss, also diese 0,2% hören sich wahnsinnig wenig an, aber hier wurde schon ein Großteil dieser Rezession und Inflation abgewendet. Mhm. Ne? Das ist schon eine Leistung, auch wenn die Ampel sich die ganze Zeit streitet. Was ja auch ein gutes Druckmittel ist, um auch zu sagen, also das hat ja auch viel mit denen zu tun, die es verkaufen, ne? Dass sie an diesen Preisen hängen bleiben und so argumentieren. Klar, Energiekosten, aber brauchen wir nicht streiten, aber auch das Gas etc. sind die Preise signifikant gesunken in den letzten 12 Monaten. Deswegen könnte man da vielleicht ein bisschen Druck ausüben, zu sagen, es gibt eigentlich keinen validen Grund mehr, das Brot für einen Euro mehr als letztes Jahr zu verkaufen.
Das stimmt.
Schmeckt genauso gut oder scheiße wie vorher.
Selbst angeblich hat Kika ihn rausgeschmissen, weil selbst Bernd das Brot horrende Gagen verlangt. Also das weiß ich jetzt nicht, aber es ist wirklich verrückt. Mich betrifft's nicht, aber ich habe wirklich, also ich fahre morgen dann bei der kleinen Bäckerei in der Osterstraße vorbei. Da stehen die immer unfassbar lange in der Schlange, selbst bei dem beschissensten Wetter. Das gibt's ja nicht nur in der Kölner Südstadt, das gibt's ja, glaube ich, auch irgendwo für der Ehrenstraße in Köln auch. Die stehen immer ewig lange vor der Bäckerei. Ja. Und ich denke, ey, so geil kann ein Brötchen oder ein Törtchen doch nicht sein, dass ich bei 7 Grad und Regen da in der Schlange draußen stehe, wie Formula G so früher. Gibt's doch gar nicht.
Na, in Berlin gibt's ja auch so It-Läden, so skandinavische Brotbäckereien, wo du auch so bist, da verlangen die dann für so ein ganzes Brot 15 Euro. Und da ist halt trotzdem einfach nur Kackmehl drin und Hefe und Wasser. Aber
ich dachte,
ist halt
wenigstens noch so eine Remo-Münze oder so, dass man da irgendwie noch so...
Gar nichts.
Nix?
Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Das muss man, kann man ja auch selber backen. Da muss ich auch sagen, kann man da einfach selber machen. Da sind die Leute einfach zu faul für.
Ja, da warten wir jetzt mal die nächste Pandemie ab und dann entscheiden wir das nochmal neu mit dem selber backen.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Konto. Das Geschäftskonto, das zu dir passt. Es gibt Menschen, da könnte man sagen, die sind sowas wie Zeitreisende. Die haben eine Zeitmaschine erfunden. Oder sagen wir es mal anders, für die ist zumindest das Jahr gelaufen, obwohl es erst Ende Januar ist, denn sie haben ihre Finanzen nicht im Griff. Sie haben ihr Konto nicht im Blick, sie können es einfach nicht, sie sind unstrukturiert und das ist als Privatperson schon nicht ganz so einfach. Wie soll es denn dann laufen, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, wenn man ein Geschäftskonto hat? Ja, und da kommt Konto ins Spiel, denn das kann man alles einfacher gestalten. Dafür hat Konto genau die richtigen Möglichkeiten für Unternehmer, denn Konto ist ein All-in-One-Geschäftskonto und Finanzmanagement-Tool, um die täglichen Unternehmensfinanzen im Team zu verwalten. Es beinhaltet Tools für eine automatisierte Buchhaltung mit digitalen Belegen und Spesen sowie Rechnungsverwaltung. Und die Integration zu Datev, LexOffice, Safdesk ist aber inklusive. Also mir wird regelrecht warm ums Herz, wenn ich das erzähle, denn das ist für mich perfekt. Wer mich kennt, weiß, ein bisschen besser strukturiert könnte ich auch sein. Naja, wo war ich? Ja, Rechnungs- und Belegmanagement, Lieferantenzahlung und effiziente Ausgabenverwaltung, alles erledigt in einer App. Mein Gott, effiziente Ausgabenverwaltung. Ich wäre wirklich, also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, verschiedene Mastercard-Karten ganz auf die Bedürfnisse der Teammitglieder angepasst zu nutzen. Konto eignet sich perfekt für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und vereinfachen wollen. Der Kundenservice ist 7 Tage die Woche für dich da. Und wenn du mehr über Konto und die Vorteile erfahren möchtest, dann schau am besten unter Konto, also Konto.com nach. Und natürlich, klar, gibt es alle Infos, auch wie immer, in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Die Schlagzeile des Tages.
Ich dachte, machen wir heute mal sowas, da freuen die Leute sich, ne? Mehr als 100.000 EM-Tickets ab Donnerstag im Verkauf, das berichtet die Zeit. Ja, die Europäische Fußballunion bietet gut 6 Wochen vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland mehr als 100.000 Tickets zum Verkauf an. Fans können die Karten ab heute, nein falsch, ab Donnerstag, 11 Uhr über die offizielle Ticketplattform erwerben. Die Anzahl der verfügbaren Tickets unterscheide sich von Spiel zu Spiel, teilte die UEFA mit. Warum das jetzt so ist, das müssen wir ja nicht alles erklären. Aber das gilt doch bestimmt auch für dich als glühenden Fußballfan, Jasmin. Du willst doch bestimmt auch diese Tickets haben. Sie wiegt den Kopf schon hin und her und will mir jetzt sagen, dass sich das alles gar nicht interessiert.
Nee, ich habe gestern im Billie Eilish Ticketkampf verloren, aber ich hatte im Dua Lipa Ticketkampf Glück und das ist das einzige an Tickets, was ich so kaufe. Deswegen musst du mir jetzt sagen, ob sich das schnell verkauft oder ob das eine hohe oder niedrige Zahl ist, because I don't know, shit.
Also ich, also 100.000 Tickets im freien Verkauf ist ja erstmal eine gute Nachricht, weil ja viele Menschen im Vorwege schon versucht haben, an Tickets für die EM zu kommen. Am 14. Juni geht's ja los, da ist das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland und viele Menschen interessieren sich ja dafür, mal live im Stadion dabei zu sein. Ich kann dir so viel sagen, ich habe vor Wochen eine WhatsApp von einem Kumpel bekommen, der mir schrieb, du hast doch bestimmt Geld zu viel. Das habe ich natürlich dann sofort wahrheitsgemäß beantwortet mit, ja, selbstverständlich. Danach habe ich erstmal gefragt, worum geht's denn eigentlich? Und dann informierte er mich darüber, dass es also wohl um eine Halbfinalpaarung bei der EM geht. Wo ich als Stand jetzt noch nicht weiß, ob Deutschland da beteiligt sein würde. Aber ich habe gesagt, ja, okay, ich hätte gerne zwei Tickets. So, ich habe mir also für den... Also ich sag's mal ganz vorsichtig, ja, für das Geld, was ich für die Tickets gezahlt habe, hätte ich mir zwei dieser langen Brote in Berlin kaufen können, mit ziemlicher Sicherheit. Aber ich dachte, wer weiß, ne, da hast du sie, ist ja vielleicht auch mal ein besonderes Erlebnis. Aber klar, ist doch sehr schön, dabei zu sein. Ich werde übrigens, auch das wird dich nicht wahnsinnig interessieren, aber ich werde heute Abend im Dortmunder Stadion sein, wenn Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain spielt und so wie wir davon ausgehen können, Kylian Mbappé ein ums andere Mal an Niklas Süle vorbeirennt, der sich in dem Moment denkt, ob es vielleicht kurz vor Anpfiff nicht besser gewesen wäre, zumindest auf zwei Nutella-Brote zu verzichten. Das werden wir dann live im Stadion begutachten können. Und für unsere Fußballfans sei auch noch angefügt, der FC Bayern München hat gestern zu Hause gegen Real Madrid 2-2 gespielt und geht damit mit einer ganz okayen Ausgangslage ins Rückspiel in Madrid. Wie sehr berühren dich solche Meldungen, Jasmin?
Ich musste nur daran denken, dass ich kurz bevor wir aufgezeichnet haben, einen Edit von Mbappé auf Mbappé, I don't know, guck, ich bin wirklich, ja. Ist egal. Ja. Ich habe einfach einen Edit von ihm gesehen. Das ist alles, was in meinem Leben stattfindet.
Okay.
Deswegen,
was heißt ein Edit von ihm? Also die besten Szenen, oder was?
Ja, einfach wie er auf dem Rasen rumspielt und in diesem Street-Style rumläuft. Das ist das, was bei mir ankommt. Aber das ist ja auch Teilhabe, ne?
Das ist auch Teilhabe, selbstverständlich. Das ist möglicherweise auch das Einzige, was Niklas Süle von Mbappé sehen wird, am Ende von ungefähr 90 Minuten. Wenn man sagt, pass auf, du hast während des Spiels relativ wenig von ihm gesehen, weil er schon an dir vorbeigelaufen ist. Aber guck dir doch mal hier bei TikTok diesen Edit von ihm an. Dann hast du ihn mal wenigstens mal in Ruhe mal die angucken können. Also von daher muss man diese Dinge dann auch wertschätzen, wenn sie einem angeboten werden. Aber da wir ja jetzt schon sehr viel über Ergebnisse reden, blicken wir jetzt mal auf ein ganz anderes.
Gewinner des Tages.
Und jetzt halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, schnallen Sie sich an. Gewinner des Tages, das ist die SPD. NTV berichtet, RTL NTV Trendbarometer, SPD schiebt sich wieder vor die AfD. Also ich mache jetzt das, was meine Frau normalerweise machen würde. Warte. Bip, bip, bip. Damit habe ich Niki Hassania ersetzt, einigermaßen an dieser Stelle. Seit fast einem Jahr stehen die Sozialdemokraten im Trendbarometer auf dem dritten, teilweise sogar auf dem vierten Platz. Das ist vorbei. Mit einem Plus von einem Punkt zieht die SPD an der AfD vorbei. Also die gute Nachricht ist, die SPD zieht an der AfD vorbei. Die etwas schlechtere Nachricht ist, im Mai 2024 bedeutet das eben nicht, dass die SPD damit 23 Punkte hat, wie ungefähr damals zum Gewinn der Bundestagswahl, sondern dann sind sie halt nur bei 17 Punkten, weil die AfD eben auch nur noch bei 16% steht, was wir ja im Allgemeinen, glaube ich, als gute Nachricht empfinden dürfen. Und die SPD ist jetzt immerhin wieder bei 17. Allerdings, CDU, CSU sind bei 30%. Und wie haben wir diese Zahlen einzuordnen, Jasmin?
Ich glaube, das sind zwei Effekte. Erstens gibt es gerade keinen großen Koalitionsstreit, der die SPD wahnsinnig schlecht dastehen lässt. Mhm. Und zweitens natürlich die Ermittlungen gegen Kra und die China-Spionagevorwürfe in der AfD. Die machen vielleicht mit dem einen oder anderen Wähler doch noch was, dass sie sich zur demokratischen Mitte selbst besinnen können.
Denkst du, das hat damit... Oder sind es die Proteste? Oder ist es eine Mischung aus allem?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, aber schon auch das angekratzte Image der AfD, dass sie sich ja gerade schon sehr viel mit eigenen Problemen und Personalpolitik rumschlagen müssen und nicht sehr laut faschistische Dinge von sich geben.
Ja, ja, möglicherweise ist das so, aber möglicherweise hat es auch ganz andere Gründe, denn auch die SPD geht ja gerade in den Europawahlkampf und du hast es ja mutmaßlich auch mitbekommen, man hat sich SPD-seitig ja sehr, sehr gefeiert am Wochenende dafür, dass sie im Europawahlkampf der CDU die Domain cdu.eu geklaut haben und haben dann ja Sharepics geteilt bei X und Instagram, so nach dem Motto irgendwie, die SPD kümmert sich um Europa, die CDU kann sich noch nicht mal um ihre eigene Domain kümmern. Und ich dachte so, ja, also das ist so wie so ein Böhmermann-Stunt von 2011 und da sagt die SPD jetzt, guck mal, wie wir das geschafft haben. Ich möchte an dieser Stelle der großartigen Lara Fritzsche quasi die Props geben, die das, wie ich finde, sehr gut zusammengefasst hat. Das Doofe an dem URL-Klau der SPD ist, die, die es verstehen, finden es nicht mehr lustig und die, die es lustig finden könnten, verstehen es nicht. Und da finde ich, das hat sie eigentlich recht gut auf den Punkt gebracht, oder?
Sehr treffend. Ne? Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, die SPD dachte, dass, also es hat, für mich hatte sowas 2019 Rezo-mäßiges, weißt du, was ich meine?
Stimmt, ja.
That's so funny. Ich glaube, dass sie halt, also die haben halt einfach gerade nicht viel anzubieten. Mhm. Es ist ja auch dieser Slogan mit diesem großen Plakat, wo dann der Bundeskanzler und Katharina Barley als Spitzenkandidaten zu sehen sind.
Ja.
Und dann irgendwie Frieden drunter steht und so. Da ist jetzt nicht irgendwie der neue Kick dabei.
Ja, ja.
Und auch natürlich ein bisschen kritisch, wenn man die Lage so betrachtet, sich dann als Friedenspartei zu inszenieren, jetzt für den Europawahlkampf, ob das dazu beigetragen hat, dass dieser Prozentpunkt mehr da ist, daran würde ich zweifeln.
Mhm, ja.
Ich glaube auch, dass die URL nicht den einen oder anderen AfD-Wähler, und ich, in der Logik zufolge, könnte es ja gut sein, dass vielleicht ein paar AfD-Wähler sind, die wieder zur SPD gegangen sind in der Wählerwanderung. Ich glaube, die sind einfach angepisst von Maximilian Krah. Das ist einfach meine Wunschvorstellung. Ich bin einfach ein bisschen deluded.
Ja, kann ja sein, weil natürlich ist ja der Patriotismus ist ja nun mal das zentrale Argument der AfD. Sie heißen ja nun mal auch Alternative für Deutschland. Und wenn du dann merkst, dass die Spitzenkandidaten auf der Europawahlliste das geliebte Vaterland an alle möglichen Schurkenstaaten verhökern, dann ist das ja auch erstmal nicht so geil. Da kann man dann schon doch langsam mal so ein bisschen in Faschist geraten bei der Eroberungszielgruppe. Und das ist schon nachvollziehbar. Nur diese SPD-Stunts, sich für diesen URL-Quatsch zu feiern oder so, da sagt natürlich jeder durchschnittliche SPD-Wähler, ja, ist ja toll mit eurem Internet-Quatsch, aber mach mal Wohnung hier, ne, und vielleicht auch mal, dass man irgendwie von der Kohle, dass ich vielleicht das Brot bezahlen kann. Also, ich weiß nicht, ob man sich dafür solche Sachen so feiern sollte, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, aber naja, komm, bleiben wir mal im Bereich des Wahlkampfes.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Solchen Übergriff noch nie erlebt. Leipzig, CDU, außer sich hunderte Wahlplakate mit arabischen und türkischen Slogans zerstört. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Du hast mit Markus ja auch schon darüber gesprochen, wie das so im Wahlkampf gerade abgeht. Jetzt ist bei der CDU in Leipzig, ist ja so gewesen, da wurden 400 Wahlplakate in Volkmarsdorf im Stadtteil, wurden erst aufgehängt, dann wurden sie abgerissen. Das waren ja Wahlplakate, die waren also quasi in türkischer und arabischer Sprache, wurde alles runtergerissen. Die haben auch schon gesagt, also wir, das ist jetzt so das Letzte, wir hängen es wieder auf, wir machen es auf jeden Fall. Es ist aber Stand jetzt nicht ermittelt, wer die Dinger runtergerissen hat. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wer hätte denn ein Interesse daran, diese Plakate von der CDU mit arabischer und türkischer Schrift und den Botschaften runterzureißen? Das Naheliegendste wäre natürlich, da sind jetzt irgendwelche Rassisten, die sagen, pass mal auf, wir wollen überhaupt nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise politische Teilhabe haben, deswegen reißen wir die Plakate runter. Jetzt ist aber andererseits Leipzig sehr links und sehr links geprägt. Es kann natürlich auch genauso gut sein, dass du ein paar Die-Hard-Linke hast, die sagen, pass mal auf, CDU, ich weiß, was ihr hier gerade treibt, jetzt reitet mal bloß nicht auf dem Türken- und Araber-Ticket rum, wir glauben euch das sowieso nicht, weil ihr seid ja, also auch da wieder Figurenrede, ihr seid ja Rassisten, wir lassen euch das nicht durchgehen, die Plakate reißen wir ab, aber genaueres weiß man da auch noch nicht, oder?
Ich würde in der Tat zu Letzterem tendieren, weil die Furore rund um diese Plakate und auch die Sprache, die die CDU gerade verwendet bei dieser Kalifatsdiskussion und diesem Wortschatz mit Walla und was sie alles benutzen.
Oh Gott, ja.
Gibt's sehr viel Wut auf die CDU gerade. Deswegen könnte es gut sein, dass es aus der Ecke kommt. Und es gibt ja auch ein Zitat aus der Leipziger CDU, dass sie darauf verweisen, dass sie mit den Gewerbetreibenden aus der migrantischen Community diese Plakate ja entwickelt hätten. Mhm. Und das wäre ja, also es hat schon so eine verteidigende Haltung, dass sie das getan haben, was man halt eher vielleicht Linken vortragen würde, wenn sie einen kritisieren. Und deswegen kann man da, glaube ich, gut eins und eins zusammenzählen. Weil, also man könnte es ja auch rassistisch verstehen, das Plakat. Da weiß ich jetzt nicht, was die AfD da für ein Interesse hätte oder was Rechte für ein Interesse hätten, das abzureißen. Also nachher stimmt es nicht und dann werde ich gecancelt, weil ich Linke beschuldige, aber dann ist das so.
aber Jasmin, sind die Linken dir in den letzten Jahren denn als besonders nervös und schnell beleidigt vorgekommen? Alter, also, würden die denn so reagieren?
Das niemals.
Also, da hat man doch wirklich in den letzten Jahren wirklich selten, die waren doch immer ausgesprochen entspannt. Also wenn es um die eigenen Belange geht, habe ich von Linken da eigentlich noch nie irgendwas gehört. Also das muss man denen ja auch mal, muss man auch mal lassen.
Verlierer des Tages.
Das ist auch mal wieder die Deutsche Bahn. Ich habe das eigentlich nur reingenommen, weil du die Deutsche Bahn so liebst, Jasmin.
Danke.
Und da hätte ich, also das hätte ich mir auch für dich sehr gut vorstellen können. Gerissene Oberleitung, ICE mit 400 Fahrgästen muss evakuiert werden. Das berichtet der Spiegel. Der ICE war auf dem Weg von München ins Ostseebad Binz. Doch in Berlin war wegen eines Schadens an der Oberleitung Schluss. Die Zugfahrenden wechselten in Busse. Ja, also es war eigentlich geplant, nach Binz zu kommen, ins Ostseebad. Und dann ging es aber nur bis zum S-Bahnhof Buch. Ne? Also wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, mussten die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag rund 400 Fahrgäste aus dem Zug holen, gerissene Oberleitung. Ist ein bisschen blöd. Und dann war es auch noch so, es gab wohl einen Böschungsbrand, der wurde dann durch die herabfallenden Kabel ausgelöst und dann wurde dieser ICE evakuiert. Und ein Mensch sei mit leichten Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht worden. Also es mangelt der ganzen Geschichte halt eben auch nicht an Brisanz und an Action. Also zunächst einmal sei doch mal festgehalten, immerhin konnten sie in Berlin raus. Also komm, ja, also du kommst aus München, du willst nach Binz, immerhin Berlin. Also S-Bahnhof Buch nahe Berlin, das ist doch toll. Hätte ja auch Wittenberge sein können oder Rothenburg-Wümme.
Fucking Buch, ey, was mal. Also,
kommen aus München, immerhin sind sie einmal mit einem Buch in Verbindung gekommen. Ne? Also wenn schon überhaupt.
Ich habe zwei Top-Geschichten mit der Deutschen Bahn. Und eine davon ist einmal in Busse rein. Das war irgendwo in Niedersachsen, wo ich nicht wusste, wie der Ort heißt. Und viel schlimmer finde ich diese Bahn evakuieren, wo man über so ein Gitter in die andere Bahn rein muss, so mitten auf dem Gleis.
Ach so, da hattest du das schon.
Ja, das war, und auch wir hatten kein Bordbistro, es gab kein Wasser, es war Hochsommer, also so wirklich Worst Case.
Deswegen, bis dahin eine ganz normale Bahnfahrt, ne?
Das ist ja schön, dass das sozusagen jetzt noch in den kälteren Temperaturen passiert ist und halt in Buch. Da frage ich mich auch so, warum kann man da nicht einfach die Türe aufmachen und die Leute rauslassen? Muss man da nicht zwei Stunden mitten im Nirgendwo gefühlt stehen? Also ich verstehe auch nicht, wie sowas passiert. Also dann fallen so Kabel runter und dann braucht man zwei Stunden, bis man irgendwie weiß, was man zu tun hat. Und es wurde ja auch immer noch nicht repariert. Also dieser Streckenabschnitt ist ja immer noch gesperrt. Die armen Münchner, die weiterkommen wollen.
Ach so.
Dementsprechend.
Ja.
It's just another day in the Deutsche Bahn.
Es sind einfach, glaube ich, unglaublich viele Eier und Frikadellen schlecht geworden an dem Nachmittag, ne? Die müssen ja irgendwie auch zeitnah verzehrt werden. Ja, das ist alles so. Also ich sag's nochmal, ich bin mittlerweile in der Deutschen Bahn eigentlich, ich sitze da oft nur noch, um das Bahnpersonal zu trösten.
Ja.
Zu sagen, komm, irgendwann ist auch Feierabend. Auch dieser Tag geht zu Ende. Komm, gleich geht's weiter. Ich mach das eigentlich nur noch irgendwie. Das ist eigentlich meine einzige Aufgabe. Und wenn ich ganz gehässig bin und ich bin mal richtig mies drauf, dann bestelle ich mir in Wagen 10 bestelle ich mir ein großes Weizen, weil ich weiß, dass sie vom Bordbistro bis zu meinem Platz müssen sie dieses Weizen auf dem Tablett bei dieser wackeligen, kippeligen Bahn, müssen sie es wie in Takeshis Castle bis zu mir hin balancieren, ohne einen Tropfen zu verschütten. Das ist so ein bisschen wie Duell um die Welt. Das mache ich aber nur, wenn ich dann irgendwie, ist gemein eigentlich, ne?
Aber machst du das nur, aber
das mache ich aber wirklich auch nur, wenn ich auch Befriedigung will.
Ja, aber das machst du auch nur, wenn das, ich trinke Personal, dann auch gar wenn das Personal böse zu dir war, oder?
Wenn das Person, ich muss dazu aber wirklich sagen, ich muss da mit dem Klischee aufräumen. Ich habe seit Monaten kein unfreundliches Bahnpersonal mehr erlebt. Ich habe wirklich noch zu Zeiten, also dieser IC ins Ostseebad Binz, der war früher so ein Rumpel-IC, war eigentlich im Grunde genommen genau so diese Art von IC, nicht ICE. Der hatte Personal, das hätte man also wirklich gut und gerne in jedem Michael Haneke-Film hätten die also die elementare Rollen gespielt. Aber die gibt's nicht mehr.
Nee.
Das Bahnpersonal ist ausnehmend freundlich, kompetent und zugewandt. Ich lasse auf diese Leute nichts kommen. Das kann ich wirklich, also wir bilden mittlerweile auch eine verschworene Gemeinschaft. Also gegen den Vorstand. Ich komme selber immer mittlerweile schon vor wie Weselski, weil ich den Vorstand so hasse und mit dem Bahnpersonal selber sage, wie scheiße das alles ist. Weil das ist es natürlich nach wie vor. Das muss man schon auch muss man schon auch sagen. Ne?
Ja, also ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass sie eine bessere Kleidung bekommen haben. Diese Arbeitskleidung soll wahnsinnig gemütlich sein, weil ich habe die gleiche Beobachtung gemacht.
Hat der Guido Maria Kretschmer die nicht designt?
Ja, genau. Und seit einigen Monaten, ich habe auch mich mit niemandem mehr angelegt. Und du kannst dir ja vorstellen, ich lege mich schon sehr gerne mit Leuten an, die unfreundlich sind. Und das habe ich natürlich in der Vergangenheit sehr oft mit deutschen Bahnmitarbeitern gemacht. Aber seit meistens sind sie wirklich... Sie sind freundlich und sie nehmen auch sehr mit Humor, wie beschissen ihr Arbeitgeber ist. Und da können wir uns ja anschließen.
Gucken mal, wer da spricht.
In diesem Falle, wer da Punkte vergibt. Ina Müller verkündet ESC-Punkte aus Deutschland. Das entnehme ich dem Mediendienst Vodafone Live. Wer verkündet die begehrten 12 Punkte aus Deutschland? Zuletzt haben das Elton und Barbara Schöneberger getan. Nun macht das eine waschechte Norddeutsche. Die Norddeutsche ist Ina Müller. Am 11. Mai wird sie das abends von einem NDR-Studio in Hamburg-Lockstedt aus nach Malmö wird sie das tun. Diese ehrenvolle Aufgabe hatte sie schon 2011 einmal inne und in den letzten Jahren haben das, wie gesagt, Barbara Schöneberger und zuletzt Elton getan. Um Elton mache ich mir natürlich zunehmend Sorgen, also noch ein Job, den er, also da ist jetzt wirklich bald der RTL-Spendenmarathon fällig, einzig und allein für ihn. Ina Müller wird's machen. Tolle Frau, wird sie super machen, nehme ich an. Das beantwortet aber noch nicht meine Frage, ob du es überhaupt verfolgen wirst.
Ja, natürlich. Ich bin ja so eine Hassguckerin beim ESC und will auch, dass Deutschland auf den letzten Platz kommt, weil wir immer zu doof sind, gute Leute auszuwählen.
Man muss sich keine Sorgen machen.
Man muss ehrlich sagen, das Jahr, in dem sie das letzte Mal gemacht hat, 2011, hat Lena Meyer-Landrut hier den 11. Platz mit Taken by a Stranger bekommen. Und vielleicht ist ja ein gutes Omen, dass Ina Müller zuletzt in einem Jahr...
Ist das gut?
Das gemacht hat, indem wir gar nicht so schlecht waren. Vielleicht können wir das einfach so als positiven Spirit mitnehmen.
Ach, ist das gut,
mitnehmen.
Der 11. Platz?
Naja, wenn
so,
du die letzten
dachte,
fünf
jetzt,
Jahre
so.
Anschaust, bis auf einmal Herrn Schulte mit Platz 4.
Michael Schulte war doch ganz
genau,
gut, ne?
Genau, war der Rest immer so die Endzwanziger. Aber unser Song ist auch leider, es tut mir, darf man das? Nee, man muss jetzt pushen, man muss sagen, nee, hast du super gemacht. Das ist ein super Song. Ich weiß
nein,
nicht, wie der Sänger heißt.
Nein, das kannst du.
I don't know.
Isaac, ne? Isaac heißt er, glaube ich, oder? Kann das sein?
Bestimmt.
Dass ich das aus dem Kopf weiß, da bin ich also
ich wollte, dass die Katzenfrau
nicht
geht.
Unstolz drauf.
Ich wollte, dass die Katzenfrau geht.
Wer ist denn?
Die Katzenfrau.
Wer ist denn die Katzenfrau?
Dieser Katzensong, den es gab. Es gab so einen wahnsinnig irren Katzensong im Vorentscheid, der total bescheuert war. Und ich finde, mit sowas gewinnt man ja tendenziell immer eher als mit gefühlvollem Synth-Pop.
Thomas Schmidt von Baywatch Berlin ist als Katzenfrau angetreten für den ESC. Das wusste ich ja alles gar nicht. Schmitti, unsere Katzenfrau. Toll. Also mir ist das auch wirklich eigentlich total wurscht, aber Thorsten Schorn, die neue Stimme des ESC, ist bei mir im Kölner Treff zu Gast. Deswegen kann ich ja jetzt hier nicht sitzen und sagen, das interessiert mich alles nicht, sondern ich muss mich jetzt ja langsam mal so ein bisschen so rein emotionalisieren. Und deswegen sage ich, ja, ich bin da Feuer und Flamme, das sage ich dir. Also 11. Mai ist für mich gebonkt, die Käsewürfel mit den Fähnchen habe ich schon zurechtgeschnitten. Also das wird, also Ekstase ist, also
das hat mich traurig gemacht.
Insider meint, Britney Spears gehe es schlecht. Sie sei in ernster Gefahr. Das berichtet der Musikexpress. Beziehungsweise der Musikexpress zitiert einen Insider, der TMZ berichtet hat, dass Britney Spears dysfunktional sei, komplett dysfunktional, besonders schockierend seien ihre täglichen Stimmungsschwankungen. Weiter wird vermutet, dass sie mit der immer noch neuen Situation nicht umgehen könne, also dass sie nicht mehr einen Vormund hat, nicht mehr ihren Vater. Sie hatte während der Vormundschaft sehr viele Freiheiten und die Beschränkungen dienten ihrem Schutz. Jetzt ist sie nicht mehr geschützt, so eben dieser Insider. Also Jamie Spears, der Vater, hatte ja bis November 21 die Vormundschaft inne, immerhin von 2008 an und hat sich auch um ihre Finanzen und die Zukunftsplanung gekümmert. Der Vater war natürlich auch nicht ganz ohne, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber ich muss auch sagen, wenn ich so die Insta-Stories von Britney Spears, die mir in der Regel der Niki immer schickt, mir die so angucke, da muss ich sagen, mache ich mir auch wirklich nicht wenig Gedanken beziehungsweise Sorgen.
Also
tue ich das so unrecht?
Ich verstehe schon, was du meinst, weil sie immer so ein bisschen komisch und spooky ist, aber ich glaube, eine Person, die nie eine Art von Selbstbestimmungsrecht im Ganzen hatte und auch, man merkt ja auch, dass sie sozial gar nicht weiß, wie man funktionieren soll, wie man spricht, wie man Fotos macht. Sie sieht ja manchmal auch mit diesem runtergelaufenen Make-up und diesen komischen Hotpants, denkt man manchmal
total.
Da ist irgendwas 2003 hängen geblieben.
Ja,
aber dass jetzt TMZ als Informationsgeber, wo er auch jahrelang vom Vater sozusagen als Instanz aktiv gegen Britney gearbeitet wurde, um zu streuen, dass sie instabil sei, dass sie psychisch nicht gesund sei, etc. Ja. Finde ich jetzt eine weirde Quelle. Und ich habe auch nochmal ihren Nettowert nachgeschaut. Also sie ist irgendwo zwischen 60 und 70 Millionen derzeit. Das war sie Stand letzten Jahres Dezember. Mhm. Und also ja, klar, wenn du jetzt mal so alle zwei Monate Millionen ausgibst und deine Rechnung nicht bezahlst, sondern vielleicht Insolvenzkosten dazukommen, ja, das könnte schief gehen, aber ich glaube, dass die Zahlen eher dafür sprechen, dass es gerade vielleicht auch medial eher so eine Meinung gegen sie geben soll, weil sie auch ihr Musikcomeback vorbereitet.
Aber kommt sie dir stabil vor? Also wenn ich mir ihre Solo-Tanzvideos ansehe, die sie regelmäßig postet, das wirkt jetzt auf mich wirklich nicht gesund. Also der ganze, der Blick, alles. Ich meine, wir haben auch von Leuten, die in der Öffentlichkeit als vermeintlich gesund und fit gelten, haben wir auch schon seltsame Videos gesehen, auch im Zweifel auch im sportlichen Kontext. Aber bei Britney, wenn ich die so sehe, und ich habe da wirklich also gar keine große emotionale Verbandlung, so richtig, also gut fühle ich mich nicht, wenn ich es mir ansehe.
Ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, es sind zwei Dinge jetzt wichtig. Erstens, sie war halt wahnsinnig lang isoliert und ich glaube, sie weiß einfach nicht, wie man in der Öffentlichkeit funktioniert oder auf Social Media. Ich glaube, die reilt es einfach wirklich nicht und ich glaube, sie ist einfach ein bisschen komisch geworden in dieser Zeit.
So wie und Söder, ist das wie Söder eigentlich?
Die komplette Isolation der Normalbevölkerung, nee. Aber sie ist ja jetzt auch gerade an dem zweiten Teil, weil der erste Teil des Memoirs war ja cuttet ja irgendwann und erzählt nicht die Geschichte der letzten 10 Jahre, was ja eigentlich der interessanteste Teil ist. Das
allerdings,
soll ja noch kommen. Und da würde mich auch interessieren, was sie da noch erzählt. Und sie sagte die ganze Zeit, dass sie wieder Musik machen wird und zurück auf die Bühne kommt. Das hat sie erst verneint, dann hat sie es wieder bejaht. Jetzt soll wohl eine Single in Arbeit sein. Es gab auch Spekulationen um Will I Am wieder als Feature etc. Wenn das alles kommt, dann glaube ich, das stimmt nicht. Wenn das nicht kommt, dann können wir uns ja Sorgen machen. Einfach mal dahin fliegen und mal gucken, was da los ist.
Das Kleingedruckte.
Du hast ja gerade schon von Memoiren gesprochen. Deswegen zitiere ich das hier. Gypsy Rose Blanchard's Memoir is coming. Das entnehme ich The Cut. Du musst mir jetzt sagen, was habe ich da eigentlich vorgelesen? Worum geht's? Was ist das? Das Buch My Time to Stand. Gypsy Rose Blanchard. Wer ist dieser Mensch? Was ist das für eine Geschichte, die dahinter steckt?
Also bevor ich sage, was ist, man sollte auf jeden Fall, es gibt eine Serie auf Amazon, die Joey King spielt und Patricia Arquette, wo die Geschichte nacherzählt wird, weil es geht darum, dass die Mutter von Gypsy Rose, Dee Blanchard, das Münchhausen-Syndrom hat und ihre Tochter über ein Jahrzehnt lang krank gemacht hat und sie dementsprechend missbraucht hat und Spendengelder, Spendenhäuser bekommen hat. Und infolgedessen hat Gypsy Rose einen Freund online kennengelernt. Die sind dann zusammengekommen und die haben gemeinsam geplant, die Mutter umzubringen und haben sie dann getötet. Und das war dann auch gleichzeitig ihre Befreiung. Okay. Dann kam sie jetzt vor kurzem aus dem Gefängnis raus. Und jetzt gibt es so einen wahnsinnigen Popkultur-Medien-Hype um diese Frau, der manchmal auch ganz komisch idolisierend ist. Also die Leute finden sie teilweise richtig cool. Wir reden natürlich trotzdem noch von einer Mörderin. Ja. Aber ich finde sie an sich schon wahnsinnig faszinierend und frage mich so, wenn das mir passiert wäre, ob man nicht ein bisschen versteht auch, dass da so eine Wut entstanden ist und das vielleicht der einzige Ausweg für sie war.
Also dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, ne?
Genau.
Das ist ja, was übrigens etwas ist, das habe ich mal letztens gelesen, irgendwie in so einer Studie, wenn es um so eine Art Gewalt von Eltern an Kindern geht, dann ist es häufig so, dass die Männer eher dann die körperliche Gewalt ausüben und dass dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom etwas dann in dem Falle doch eher typisch weibliches ist, wo man versucht dann irgendwie sich der Kinder zu bemächtigen auf eine gewisse Art und Weise.
Nee, also 90-95% der Personen, die das haben, sind Frauen. Also es ist immer auch die Mutterrolle und meistens auch die leibliche Mutter. Also es ist das Gefährliche daran, weil man es halt nie, weil man einer leiblichen Mutter ja oft auch nicht diese Bösartigkeit unterstellen würde, aber es gibt wirklich einige Fälle und dieser Fall ist einfach ganz besonders. Also von Zähne ziehen, Medikamente geben, dass sie nur im Rollstuhl sitzen konnte, sedieren, das Alter fälschen. Also es sind wirklich harte Sachen passiert und ich bin auch gespannt, was sie in dem Memoir alles erzählt, weil diese Serie war ein bisschen fiktiv auch, ist ein bisschen aus den Akten rausgegangen.
Ja.
Aber Gypsy Rose ist auch ein bisschen komisch. Also sie hat im Gefängnis irgendjemanden geheiratet, den sie im Internet kennengelernt hat, hat sich dann kurz nach Gefängnisende von ihm scheiden lassen. Jetzt gibt es so Street-Style-Fotos von ihr und dann gab es auf Twitter so virale Tweets, Gypsy Rose Blanchard out in New York und so und man war so, okay, das ist ein gruseliger Hype, aber ich glaube, wir werden uns auch viel mit der beschäftigen müssen, weil dieses Memoir wird bestimmt groß werden.
Ja, also auf jeden Fall eine spannende Geschichte, aber doch interessant, dass solche Leute dann in gewisser Hinsicht dann zu Stardom kommen, ne? Weil sie, ich meine, klar, sie sind natürlich einerseits in der Öffentlichkeit und sie sind dann viel beschrieben, weil es in dem Fall ja erstmal eine Strafsache ist und andererseits haben sie als Persönlichkeit eine reichhaltige Vita. Und es ist natürlich das auch der Grund, warum die Leute Thriller und Krimis gucken, weil da ist natürlich auch eine ganze Menge kriminelle Energie, so oder so. Klar, sie hat sich von ihrer Mutter befreit, aber das auf die drastischst mögliche Art und Weise. Die Frage ist halt nur, der Typ, mit dem sie also sich ihrer Mutter entledigt hat, wie ist der denn drauf? Weil der hat ja nun diese Familiengeschichte nicht.
Der wurde auch bestraft, aber geringer, und sie war halt wahnsinnig jung und die haben sich im Internet kennengelernt und er hat halt ihren ganzen Schmerz sozusagen aufgefangen und sie auch mit animiert, halt da rauszukommen, indem sie halt die Mutter tötet. Ja. Also der spielt keine kleine Rolle und es gibt jetzt auch das Gerücht, dass sie zu ihrem Ex, zu diesem Typen zurückgegangen ist, und wenn die dann wieder zusammen sind, eine komische Kombi, aber ich glaube, in so Zeiten von True Crime und so Empathie für Opfer finden und für Täter, ist es schon interessant, dass Leute so das Gefühl haben, sie müssen sich auch moralisch jetzt dazu positionieren. Es gibt so wahnsinnig viele Pro-Gypsy-Threads, wo dann so erklärt wird, was das psychologisch mit einem macht und dass man das selber auch so machen würde und dass die Frau ein neues Leben verdient hat und so. Da hängen sich Leute wahnsinnig dran auf und ich glaube, das ist... Also die ist in einer Masse bekannt, die ich wahnsinnig gruselig finde. Aber liegt auch wahrscheinlich einfach in dieser Serie The Act. Große Serienempfehlung, weil die Serie ist leider richtig gut.
Also ich muss sagen, als du sagtest Pro-Gypsy-Threads, da bin ich schon wieder zusammengezuckt. Jahre nach der letzten Instanz bin ich immer noch nicht ganz durch mit dem Thema. Jetzt kannst du mir zum Schluss noch eben kurz sagen, warum Taylor Swift nicht zur Met-Gala geht. Dann machen wir den Sack zu. Also, was hat es damit auf sich?
Es gibt verschiedene Meldungen, sie soll angeblich wieder kommen, dann wieder nicht. Es gibt ein Zitat, das sagt, dass sie und Travis Kelce, ihr Boyfriend, nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Was ein sehr lustiges Zitat ist, weil bei der Met-Gala um Mode und Taylor Swift kann sich einfach nicht anziehen und sieht immer scheiße aus. Deswegen würde niemand auf sie gucken, weil es wahnsinnig irrelevant ist, weil ihr Style...
Ist das so? Zieht sich immer...
Das macht sie extra. Ja? Das ist eine PR-Strategie, weil sie halt so wahninnig nahbar, so Tennessee, Texas, Cowboy-Girl.
So Highschool.
Genau,
so.
Dass sie so nahbar bleibt. Und deswegen, also ihr Grammy-Outfit, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sie sah einfach aus, als wäre sie als 13-Jährige aus Tumblr ausgebrochen, 2011. Es war wirklich schlimm.
Ja.
Deswegen, für mich ist es super, dass sie nicht da ist, weil da muss ich mich weder mit dem beschissenen Outfit arrangieren, als auch mit Travis Kelce, den ich auch nicht toll finde. Aber von ihr persönlich bestätigt ist es noch nicht. Also es könnte immer noch sein. Ah. Ich hoffe, dass dieser Rumor einfach true ist und ich sie nicht sehen muss.
Ach, das ist ja interessant. Also meinst du, Toni Hofreiter sieht in Wirklichkeit super geil aus und hat immer so Balenciaga und sieht halt einfach nur so immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so als hätte er irgendwie so 3 Tage Bierbike hinter sich, weil er nahbar bleiben möchte. Ist das die Erklärung dafür?
Ich frage mich manchmal wirklich bei bestimmten Politikern, weil ich dann so denke, eigentlich haben die, keine Ahnung, einen guten Körperbau oder eine gute Attitude, auch Strack-Zimmermann, wo ich so denke, wenn die mal so Head-to-Toe in The Row eingekleidet wäre oder in einem Gucci-Ensemble, wäre halt einfach der Kracher.
Ja.
Aber man kann natürlich bei maßgeschneiderten Anzügen, die viel mehr kosten manchmal als irgendwie ein gutes Gucci-Sakko, kann man natürlich nahbarer bleiben. Und vielleicht gilt das auch für Herrn Hofreiter.
Aber der würde auch gut doch
Balenciagas schon, also meine These.
Aber Strack-Zimmermann hat doch sowieso schon ihren total geilen eigenen Look mit diesen weißen Haaren und dann hat sie letztens so einen weißen Anzug und ein weißes Hemd. Die sah aus wie Tom Wolf, der einfach nur den Hut abgenommen hat.
Ja, aber da
hat.
Müsste noch
also es war
die
ja irgendwie auch schon toll.
Die hat ja immer so einen guten eigener Gürtel an, das ist ja schon mal, das finde ich schon mal super, aber
stimmt.
Die könnte
Düsseldorf, klar.
Die könnte auch noch so ein, zwei over the top Kö-Straßen-Accessoires anziehen.
Das kommt als nächstes, Strack Zimmermann auf der Met-Gala. Dann sind wir aber auch da. Ne? Dann sind
so
wir
geil.
Auch da. Jasmin, ich danke dir ganz herzlich. Wir starten jetzt einfach mal ganz entspannt. Ich wollte erst sagen ins Wochenende, aber ich fürchte, da sind ja noch ein, zwei Tage. Aber 1. Mai, wir erholen uns jetzt einfach mal alle. Wir kehren die Scherben wieder zusammen, denn ich fürchte, jetzt zum Zeitpunkt, da wir reden, da fliegen irgendwo zwischen Hamburger Schanze und Berlin-Kreuzberg. Also ich gehe davon aus, das wären die heftigsten Krawalle seit Jahren. Was glaubst du?
Ich werde nicht im Internet sein und es mir erst dann übermorgen angucken und hören, was Jagoda oder du dazu sagen.
Ich werde mich jetzt schon mal nach den Vornamen erkundigen. Also, vielen Dank. Jasmin, mach's gut.
Danke dir.
Ciao. Schönen Mittwoch.
Dir auch.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schön, naja, scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.